Wüstewelle 96, das Lokalmagazin live am Freitagvormittag. Ich begrüße unseren Gast virtuell jetzt hier in der Sendung, Nikolai Huke vom Institut für Politikwissenschaften der Uni Tübingen. Und wir sprechen über eine Studie zum Thema Alltagsrassismus mit dem Titel Rassismus als Arbeitsmarkthindernis für Geflüchtete und ein zweiter Titel ganz unten in der Hierarchie. Hallo Nikolai Huke.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Aber wie kam es eigentlich zu der Studie? Wie kam es dazu, dass euer Institut diese Studie gemacht hat?
Wir haben an dem Institut ein Forschungsprojekt gehabt zur Willkommenskultur und Demokratie, also gar nicht zu Alltagsrassismus, sondern da ging es erstmal um zivilgesellschaftliche Unterstützung für Geflüchtete. Es ging um die Frage so ein bisschen, was braucht es eigentlich an Unterstützung für Geflüchtete? Wie funktioniert eigentlich zivilgesellschaftliche Unterstützung für Geflüchtete? Und was wir in Tübingen gemacht haben, ist, wir haben uns mit der Frage vom Arbeitsmarkt beschäftigt. Also wir haben uns angeschaut, welche Barrieren gibt es eigentlich für Geflüchtete im Prozess der Arbeitsmarktintegration? Wie funktionieren da Hilfsstrukturen? Und wir haben da relativ viele Interviews geführt mit Behörden auf der einen Seite, aber auch viel mit Beratungsstellen, die Geflüchtete unterstützen. Mit Geflüchteten selbst haben wir auch einige Interviews gemacht. Das war aber jetzt nicht so der Schwerpunkt. Und mit Ehrenamtlichen, die auch in dem Feld engagiert sind. Und was wir da festgestellt haben, ist, dass Rassismus eine relevante Rolle spielt im Prozess der Arbeitsmarktintegration, also auf dem Weg in den Arbeitsmarkt, das massiv erschwert. Und dass das bisher noch gar nicht so viel bearbeitet wurde. Also wenn man sich das anschaut, worum geht's, wenn Leute über Arbeitsmarktintegration sprechen, dann geht's meistens um Qualifikationen von Geflüchteten. Manchmal geht's auch um institutionelle Barrieren, also sowas wie, welche Gruppen von Geflüchteten haben eigentlich welchen Arbeitsmarktzugang und welche Auswirkungen hat das. Genau, und das fanden wir von dem Hintergrund ganz spannend, da nochmal drauf zu schauen, was bedeutet das eigentlich, dass Rassismus gesellschaftlich allgegenwärtig ist für den Prozess auch der Arbeitsmarktintegration.
Hattet ihr das so erwartet?
Naja, ich meine, ich würde sagen, es war kein überraschender Befund. Auch jetzt das, was wir in der Studie darstellen, ist nicht total innovativ und neu. Ne? Das ist, also ich glaube, dass wir hatten schon damit gerechnet, dass Rassismus eine Rolle spielt. Wir hatten das aber tatsächlich nicht so stark als Forschungsschwerpunkt. Und ich komme auch nicht aus der Arbeitsmarktforschung. Insofern war das jetzt für mich auch nicht so, ich hatte mich da vorher noch nicht so viel mit beschäftigt, inwiefern da Rassismus eine Rolle spielt. Und das fand ich schon ganz interessant, dass das da bisher wenig diskutiert wurde. Und da fand ich schon, das fand ich ganz spannend. Letztendlich haben wir es schon auf eine Art und Weise erwartet, würde ich sagen. Also das war jetzt nicht überraschend, aber ich finde so dieses, wie das konkret funktioniert, das fand ich schon auch nochmal sehr spannend. Also das war auch, da kannte ich mich vorher auch gar nicht so aus und das fand ich wirklich auch sehr interessant nochmal zu sehen.
Habt ihr euch den Arbeitsmarktbereich selber ausgesucht oder wurde das quasi als Teil dieses gesamten Projekts euch zugewiesen?
Das ist so ein bisschen, das hatte was mit der Förderlogik zu tun. Und genau, insofern, also wir hatten drei Bereiche in dem Projekt. Wir hatten den Arbeitsmarktbereich, den haben wir in Tübingen bearbeitet. Dann hatten wir den Bereich geflüchtete Frauen und Gewaltschutzkonzepte, den haben die Kolleginnen in Osnabrück bearbeitet. Und den Bereich Wohnen und Flüchtlingsunterkünfte, das hat der Kollege in Kassel bearbeitet. Genau, und für uns war Arbeitsmarkt auch so ein bisschen ein naheliegendes Thema. Also ich habe schon auch vorher zu Gewerkschaften gearbeitet. Ich habe auch zu Arbeitsmarkt gearbeitet, in Spanien vor allem und zur Prekarität. Aber jetzt eben nicht zu Flucht und Arbeitsmarkt. Insofern war das schon auch naheliegend. Und ich finde es auch auf jeden Fall einen spannenden Bereich, weil da auch ganz viel an gesellschaftlicher Teilhabe auch ausgehandelt wird, eben über die Frage, ob man einen Zugang zum Arbeitsmarkt bekommt, ob man keinen Zugang bekommt. Wenn man einen Zugang zum Arbeitsmarkt bekommt, in was für Beschäftigungsverhältnissen man dann arbeitet und wie prekär die sind, inwiefern man überhaupt Arbeitsrechte einfordern kann. Und da werden ganz viele, finde ich, wirklich spannende politische Fragen auch verhandelt in dem Bereich.
Wie habt ihr angefangen? Wo habt ihr eure InterviewpartnerInnen dann auch gefunden?
Also wir hatten vorher, wir hatten so 6 Stadtregionen über Deutschland verteilt, die wir vorher auch schon so eingeplant hatten. Und da haben wir im Grunde genommen geschaut im Internet erstmal oder auch über Kontakte geschaut, was sind so die zentralen Akteure im Bereich der Arbeitsmarktintegration und haben dann vor allem Beratungsstellen meistens erstmal angefragt, auch teilweise Ehrenamtliche, weil die eben gut erreichbar sind, auch über so Online-Angebote. Und darüber uns dann so ein bisschen das Feld erschlossen und dann auch noch mit anderen Akteuren gesprochen, Ausländerbehörden und Agentur für Arbeit haben wir häufig noch angefragt gehabt. Das hat manchmal funktioniert, manchmal auch nicht. Genau, und insgesamt, genau, Beratungsstellen war auch so ein bisschen unser Schwerpunkt, weil das finde ich ganz spannende, das sind auch ganz spannende Interviewpartner, weil die dadurch, dass die alltäglich Beratung machen, sind die halt sehr nah dran an den ganzen Problemen, denen Geflüchtete begegnen und haben gleichzeitig ein relativ breites Wissen darüber, über viele verschiedene Fälle. Also die wissen so ein bisschen, ne, was sind typische Fälle, was sind nicht so typische Fälle und können auch immer sehr viel erzählen und auch sehr konkrete Sachen darüber erzählen, welche Erfahrungen dann Geflüchteten in dem ganzen Prozess auch machen. Deshalb war das so ein bisschen unser Schwerpunkt und da haben wir meistens so ein bisschen mit angefangen.
Gab es die Willkommenskultur auch auf dem Arbeitsmarkt?
Achso, im Arbeitsmarktbereich gab es auch, im Prinzip auch Willkommenskulturstrukturen in den Betrieben von gewerkschaftlicher Seite. Das war aber nicht so, also jetzt nicht so stark organisiert, sondern hatte oft eher sowas Individuelles. Aber es gab es gibt schon länger auch die Debatte um Willkommenskultur in Betrieben, jetzt eher von der Arbeitgeberseite her, also wie schafft man Betriebe, wie stellt man die so auf, dass da für neue Hinzugekommene, die eben nicht in Deutschland geboren sind, relativ günstige Bedingungen sind. Und was man schon noch in den Betrieben viel sehen kann, also sowohl von der Arbeitgeberseite als auch von den Kolleginnen und Kollegen, sind eben Unterstützungsstrukturen, die da entstanden sind, zum Beispiel im Ausbildungsbereich, wo dann Meister, die eigentlich schon in Rente waren, nochmal wieder rekrutiert wurden, um die Geflüchteten zu unterstützen, wo auch die Betriebe teilweise finanzielle Verantwortung dafür übernommen haben, dass die Geflüchteten noch Sprachkurse machen konnten, wenn sie da nicht so einen guten Zugang zu hatten und wo eben auch Kolleginnen und Kollegen geschaut haben, wie können wir die Personen auch unterstützen, dass die halt hier im Betrieb gut ankommt und auch gute Möglichkeiten hat, sich hier einzufinden.
Wie seid ihr da vorgegangen? Waren das standardisierte Sachen? Habt ihr bestimmte Sachen abgeklopft oder waren die total frei?
Wir hatten so einen teilstandardisierten Fragebogen, also einen Fragebogen, wo wir ein grobes Raster hatten an Fragen, die wir abgehakt haben auf eine Art und Weise, der aber relativ offen war und den wir auch relativ flexibel eingesetzt haben. Also uns ging es ja jetzt auch nicht so sehr darum, einen unmittelbaren Vergleich zwischen den Erfahrungen der verschiedenen Beratungsstellen zu machen, sondern eher so ein bisschen für das Feld zu erheben, was sind die zentralen Problematiken, die da auftauchen und wie sind die jeweils ausgestaltet und in welchen Fällen sieht man das und dann schon auch zu sehen, was sind vielleicht auch Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den verschiedenen Regionen. Aber der Vergleich stand aber jetzt nicht so im Mittelpunkt, deswegen haben wir mit so einem relativ offenen Fragebogen gearbeitet. Und das war auch ganz gut, weil man dadurch eben schon, was man sehr schön hinbekommt, ist dadurch eben so Fallgeschichten zu generieren, aus denen man, finde ich, viel rausziehen kann. Genau.
Ja, dann gehen wir doch nochmal richtig rein in die Ergebnisse. Was ist denn alles rausgekommen? Du hast schon ein paar Sachen angesprochen, aber was sind so zentrale Ergebnisse auch eurer Interviews und der Studie?
Genau, also der Studie kann man sagen, also unser zentrales Ergebnis ist, glaube ich, zu sagen, Rassismus behindert auf jeden Fall massiv den Prozess der Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten. Und wenn man sich das anschaut, dann ist es wichtig, sich da nicht nur den unmittelbaren Arbeitsmarktbereich anzuschauen, also nicht nur zu schauen, was für Erfahrungen machen Geflüchtete eigentlich in Betrieben, was für Erfahrungen machen die in der Ausbildung, was für Erfahrungen machen die in der Berufsschule, sondern tatsächlich auch das ganze Umfeld mit in die Analyse mit einzubeziehen, also zu schauen, welche Erfahrungen machen Geflüchtete auch im Alltag, im öffentlichen Raum, welche Erfahrungen machen die auf dem Wohnungsmarkt, welche Erfahrungen machen die mit Behörden während ihrem Leben hier in Deutschland, weil all diese Erfahrungen, die Geflüchtete da machen, die wirken sich auch auf den Prozess der Arbeitsmarktintegration aus und behindern den auf eine Art und Weise auch oder können den auch sehr stark behindern, verlangsamen oder einschränken.
Also Rassismus auf allen Ebenen dann sozusagen, aber welche Form von Rassismus habt ihr denn innerhalb jetzt dieses Arbeitsmarktes festgestellt?
Also jetzt im Arbeitsmarkt im engeren Sinne, da kann man sagen, das fängt an bei der Einstellungspolitik zum Beispiel, also dass bestimmte Betriebe sagen, ja, jemanden mit schwarzer Hautfarbe möchten wir hier aber nicht haben, also auch das nach außen kommunizieren, was ich ganz interessant finde, also an zum Beispiel Industrie und Handels kann man dann sagen, ja, schicken Sie uns gerne einen Geflüchteten als Auszubildenden, aber bitte schwarz sollte er da nicht sein. Das sind Sachen, die aufgetreten sind. Das ist, glaube ich, genau, das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, das ist nicht unbedingt das, was immer passiert. Ne? Also es passiert in Einzelfällen, aber in vielen Fällen funktioniert auch der Prozess eigentlich relativ reibungslos. Trotzdem ist es wichtig, über diese Fälle, glaube ich, auch zu sprechen. Genau, das ist Zugang ist ein Problem. Das kann von der Arbeitgeberseite ausgehen, das kann auch von den Kolleginnen und Kollegen ausgehen. Also ein Beispiel, was so ein bisschen eines der drastischsten waren, die wir hatten, war ein kleiner mittelständischer Betrieb, Die hatten einen Geflüchteten als Auszubildenden eingestellt und dann hat die komplette Belegschaft gesagt, das waren irgendwie 8 Beschäftigte oder sowas, ein kleiner Betrieb. Die haben dann gesagt, ja, wenn der Geflüchtete hier eingestellt wird, dann gehen wir. Und dann war der Betriebsinhaber, saß in dieser Beratungsstelle, das hat der Berater erzählt, und hat wirklich geweint und hat gesagt, ja, ich kann nichts machen. Ich muss den Geflüchteten jetzt entlassen, weil sonst laufen mir meine Mitarbeiter, mit denen ich auch schon lange arbeite, sonst weg. Und dann gibt's noch viele so kleinere Probleme.
Es gibt ja hier Leute, die sprechen von einem strukturellen Problem. Also struktureller Rassismus ist in Deutschland, zieht sich durch alle Lebens- und Arbeitsbereiche auch. Inwiefern könnt ihr das bestätigen oder reicht da das Material auch nicht aus, um so eine Aussage zu treffen?
Ich glaube, ich würde das so ein bisschen trennen. Also ich glaube schon, dass es richtig ist, in Deutschland auch von einer rassistischen Gesellschaftsstruktur zu sprechen. Und würde sagen, es gibt in Deutschland, die deutsche Gesellschaft ist so aufgebaut, dass sie entlang rassistischer Kriterien bestimmte Positionen zuweist in der Gesellschaft. Das ist nicht immer so, ne? Also es gibt da auch Widersprüche und es gibt da auch verschiedene Macht- und Herrschaftsverhältnisse, die da zusammenwirken. Das ist jetzt nicht nur Rassismus, der da determinierend wirkt, aber das spielt eine Rolle. Und das ist, glaube ich, aber nochmal zu trennen davon, von der Frage, mache ich immer und überall in meinem Alltag Erfahrungen mit Rassismus? Und ich glaube, das eine würde ich sagen, es gibt dieses strukturelle Problem auf jeden Fall, Rassismus als Strukturprinzip der Gesellschaft. Das heißt aber nicht, dass die Geflüchteten nur Erfahrungen mit Rassismus machen. Also es gibt auch viele Erfahrungen von Solidarität. Ich meine, es gibt ja unglaublich viele Ehrenamtliche, die in dem Bereich engagiert sind, die auch nicht immer frei von Rassismus sind, aber die trotzdem eben auch da eine Unterstützung anbieten. Die Geflüchteten machen auch mit Kolleginnen und Kollegen vielfach andere Erfahrungen, ne? Also auch da sind die Verhältnisse in den Betrieben häufig sehr gut. Die machen häufig auch die Erfahrung, dass sie da schnell anerkannt werden, dass ihre Leistung auch respektiert wird. Und da gibt es schon einfach eine viel, vielschichtige Erfahrung. Und ich würde sagen, naja, je nachdem, wo man so ist, ist das eine eben ausgeprägter oder das andere. Aber es gibt jetzt, glaube ich, keine Region, wo ich sagen würde, die ist nur rassistisch, sondern es gibt, glaube ich, immer das ist immer was Umkämpftes. Also es ist immer eine Frage von politischen Auseinandersetzungen, von alltäglichen Auseinandersetzungen, was sich eben da am Ende durchsetzt. Also ob sich eher eine solidarische Grundhaltung durchsetzt oder eher eine rassistische.
Was leitet ihr jetzt ab aus eurer Studie? Welche Empfehlungen könnt ihr aussprechen? Welche Maßnahmen wären vielleicht gut, um ja da auch Verbesserungen zu machen? Oder ist es nicht Teil dann der Studie?
Doch, das kann man schon sagen. Also was wir jetzt nicht so stark in der Studie stark gemacht haben, was ich aber trotzdem wichtig finde, ist, glaube ich, die Frage von Aufenthaltsstatus. Also tatsächlich macht ein prekärer Aufenthaltsstatus Leute ausbeutbar. Und es bedeutet auch, dass sie sich eben gegen rassistische Diskriminierung kaum zur Wehr setzen können. Also da im Grunde genommen hängt ganz viel an der Frage, haben die Leute eigentlich einen prekären Aufenthaltstitel oder nicht. Eine andere Maßnahme, die wir auch nicht so stark in der Studie stark gemacht haben, die aber auch grundsätzlich noch wichtig ist, ist, glaube ich, die Frage von prekären Beschäftigungsverhältnissen. Also je prekärer Beschäftigungsverhältnisse sind, umso schwerer ist es auch, gegen Diskriminierung vorzugehen. Das heißt, wenn mein Arbeitsvertrag nur 2 Monate läuft, muss ich natürlich alles tun, um den eben zu halten. Und wenn ich einen entfristeten Arbeitsvertrag habe und gleichzeitig noch eine gewerkschaftliche Repräsentation im Betrieb, zu der ich gehen kann, wenn ich Diskriminierung erlebe und die dann sich für mich einsetzt, dann habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten. Also auch da ist es auch eine Frage von Arbeitsrechten und vor allem der Durchsetzung von Arbeitsrechten. Also es geht nicht so stark nur um die formale Geltung, die gelten ja meistens schon irgendwie Arbeitsrechte, sondern eben auch um die Möglichkeiten, die tatsächlich auch im Alltag einzufordern.